Eine Frage. Wie viele brillante und wirklich originelle Ideen hatten Sie schon in Ihrem Leben? Der englische Physiker Peter Higgs hatte laut eigener Aussage nur eine einzige, die zu dem nach ihm benannten Higgs-Teilchen. Die Suche danach erforderte einen gigantischen Teilchenbeschleuniger, Milliarden von Euro, mehrere tausend Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ein halbes Jahrhundert Geduld.
Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da steh ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
In Johann Wolfgang von Goethes Werk Faust I möchte der Gelehrte Dr. Heinrich Faust diesen frustrierenden Umstand nicht länger hinnehmen. Denn er will erkennen,
was die Welt im Innersten zusammenhält.
Da die Wissenschaft ihm nicht zu dieser gewünschten Erkenntnis zu verhelfen mag, löst Faust das Problem auf andere Art. Er ergibt sich der Magie und verkauft seine Seele an den Teufel. Aus heutiger Sicht vielleicht etwas voreilig, denn inzwischen wissen wir, was die Welt zusammenhält.
Was die Welt zusammenhält, sind die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen. Das Standardmodell sagt uns, welche Teilchen es gibt und wie sie miteinander wechselwirken. Und diese Wechselwirkungen sind es, die unsere Welt, unser Universum zusammenhalten.
Sagt Giulia Sanderighi vom Max-Planck-Institut für Physik in Garching bei München. Hinfort mit dem hehren Erschauern angesichts unsichtbarer Kräfte und kosmischer Mysterien. Das Standardmodell der Teilchenphysik liefert eine Art Bauanleitung für das Universum, sagt Sandra Kortner vom Max-Planck-Institut für Physik.
Man stelle sich vor, eine Box mit Bausteinen. Da sind verschiedene Bausteine drinnen. Ich darf jetzt vielleicht nicht Lego sagen. Und wir haben auch eine Anleitung, das ist unser Standardmodell. Und diese Anleitung sagt, wie diese Bausteine zusammengehören, welche Kräfte, welche Teilchen verbinden. Und das ist mehr oder weniger das Standardmodell.
Ganz klar, was Faust seinerzeit gefehlt hat, war das Standardmodell der Teilchenphysik. Dann hätte die ganze Tragödie mit dem Seelenverkauf, dem Teufel und dem Gretchen vielleicht ganz anders ausgehen können.
Zu Dr. Heinrich Fausts Verteidigung ist vorzubringen, Johann Wolfgang von Goethe hat das Stück im Jahr 1808 veröffentlicht. Zu dieser Zeit gab es weder Klemmbausteine, noch das Standardmodell der Teilchenphysik, noch tausende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich jahrzehntelang mit Hilfe einer wahren Weltmaschine auf die Suche begeben. Nach dem letzten entscheidenden Teilchen, das ihnen verraten würde, ob ihre Bauanleitung für das Universum richtig ist. Dem Higgs-Boson.
Im 20. Jahrhundert kramen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Baukasten der Natur. Sie finden dort nach und nach die kleinsten unteilbaren Bausteine, aus denen unsere Welt besteht, sogenannte Elementarteilchen. Die Forschenden schicken sich an, jene Bauanleitung für diese Elementarteilchen zu schreiben, die wir heute als das Standardmodell der Teilchenphysik bezeichnen. Der englische Physiker Peter Higgs, Professor an der University of Edinburgh, möchte mitschreiben an dieser Anleitung. Doch leicht ist das im Sommer des Jahres 1964 nicht.
They wanted really to understand.
Sie wollten in ihrer Theorie der Elementarteilchen verstehen, wie diese Elementarteilchen eine Masse haben können,
sagt Giulia Sanderighi. Keine Sorge, an dieser Stelle wollen wir uns nicht länger als unbedingt notwendig von den mathematischen Details der Quantenfeldtheorie, spontaner Symmetriebrechung und den Eichbosonen der schwachen Wechselwirkung aufhalten lassen.
Aber vielleicht ist ein Beispiel hilfreich. Das Elektron ist eines der bekannteren Elementarteilchen. Anzutreffen ist es beispielsweise in Atomen, als Elektronenhülle um den Atomkern. Oder aber es befindet sich in Bewegung und wir profitieren vom so erzeugten elektrischen Strom. Jedes Elektron besitzt dieselbe winzig kleine Masse. 9,1 mal 10 hoch minus 31 Kilogramm.
Im Sommer 1964 stockte das Schreiben der Bauanleitung für unsere Welt. Denn die mathematischen Gleichungen gingen nur auf, wenn Elementarteilchen wie das Elektron gar keine Masse haben. Das konnte so nicht richtig sein. Auch Peter Higgs dachte über dieses Problem nach, bis ihm eines Tages diese eine zündende Idee kam. Was wäre, wenn das gesamte Universum von einem unsichtbaren Feld erfüllt wäre und dieses Feld den Elementarteilchen zu ihrer Masse verhilft? Giulia Sandarighi.
So the mass can be really thought of.
Ohne das Higgs-Feld hätten wir masselose und sehr schnelle Teilchen. Stattdessen gibt es das Higgs-Feld. Ein Teilchen bewegt sich also nicht in einem Vakuum fort, sondern es bewegt sich durch das Higgs-Feld. Und es erhält seine Masse, indem es mit diesem Higgs-Feld wechselwirkt und wird deshalb langsamer. Und je stärker ein Teilchen mit dem Higgs-Feld wechselwirkt, desto größer ist seine Masse.
Man kann sich das Higgs-Feld wie eine Art kosmischen Honig vorstellen. Elementarteilchen können nicht einfach unbeschwert durchs Universum sausen, sondern müssen durch den Honig durch. Und das kann eine ziemlich zähe Angelegenheit sein.
Heureka! Mit dem unsichtbaren Feld hat Peter Higgs die Bauanleitung für unsere Welt ergänzt. Die mathematischen Gleichungen stimmten wieder. Wie sich wenig später herausstellte, hatte nicht nur er diesen Geistesblitz. Auch andere Wissenschaftler waren im Sommer 1964 auf die gleiche Idee gekommen. Doch Peter Higgs war der Erste, der nicht nur die Bauanleitung um das Higgs-Feld ergänzte, sondern dem kosmischen Baukasten auch einen neuen Baustein hinzufügte. Peter Higgs schrieb in seinem Fachartikel, dass zu dem unsichtbaren Feld auch ein Teilchen dazugehören sollte, ein bis dato unbekanntes Elementarteilchen. Im Gegensatz zu unsichtbaren Feldern, von denen ja jeder behaupten kann, dass es sie gibt, haben Elementarteilchen einen unschlagbaren Vorteil. Sie lassen sich im Labor erzeugen. Und wenn man sie erzeugen kann, dann kann man sie auch finden.
Als ein Doktorand von Peter Higgs im August 1964 aus seinem Sommerurlaub nach Edinburgh zurückkam, fand er auf seinem Schreibtisch einen Zettel seines Doktorvaters. Auf dem stand: In diesem Sommer hatte ich die einzig wirklich originelle Idee, die ich je hatte.
I think it was in 1993, when I first came to CERN.
Das muss 1993 gewesen sein, als ich zum ersten Mal das CERN besucht habe, als junger Student. Ich glaube, da habe ich zum ersten Mal vom Higgs-Boson erfahren und dass es dieses Teilchen geben könnte.
Erzählt Marumi Kado vom Max-Planck-Institut für Physik.
Das CERN ist eine europäische Großforschungseinrichtung. Es liegt in der Nähe von Genf, teilweise in der Schweiz, teilweise in Frankreich. Über 10.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind dort an den Experimenten beteiligt. Die Spezialität des CERN sind riesige Teilchenbeschleuniger, hochkomplexe Maschinen, mit denen sich Forschende auf die Jagd nach neuen Elementarteilchen begeben können.
Als Marumi Kado zum ersten Mal vom Higgs-Teilchen hört, läuft die Suche danach schon seit Jahrzehnten ohne Ergebnis. Die Jagd gestaltet sich als so schwierig, dass dieses eigentlich unbescholtene Teilchen just in jenem Jahr 1993 einen Spitznamen erhält, den es zum Leidwesen aller Beteiligten bis heute nicht mehr losgeworden ist: das Gottesteilchen.
Das Problem bei der Suche nach dem Higgs-Teilchen?
Das Standardmodell hat uns zwar gesagt, dass es das Higgs-Boson geben müsste, aber es hat uns nicht seine Masse verraten.
Sagt Marumi Kado. Das ist ungünstig. Denn so ein Higgs-Teilchen ist nicht so wie andere Elementarteilchen, beispielsweise wie die Elektronen, die uns gute Dienste in unseren Atomhüllen leisten. Nein, ein Higgs-Teilchen fliegt nicht einfach so auf der Erde herum. Will man es finden, muss man sich schon selbst eins bauen.
Um das Higgs-Boson zu sehen, müssen wir genügend Energie erzeugen, um es wie aus dem Nichts zu erzeugen.
From the vacuum, if you wish.
Und das geht so. Man nehme Albert Einsteins berühmte Formel E ist gleich mc zum Quadrat. In dieser Formel steht das E auf der linken Seite für die Energie. Das c zum Quadrat auf der rechten Seite ist eine Konstante, die immer gleich bleibt, nämlich die Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Sie braucht uns für die Rechnung nicht weiter zu interessieren. Und dann, ebenfalls auf der rechten Seite, das m. Das ist die Masse. Die Formel besagt, Energie und Masse sind im Grunde genommen das Gleiche. Das bedeutet, Physikerinnen und Physiker können neue Teilchen erzeugen, indem sie Energie auf einen möglichst klitzekleinen Punkt quetschen. Und zwar so viel Energie, dass es laut E ist gleich mc zum Quadrat für die Masse des gesuchten Teilchens reicht.
Womit wir wieder in der Forschungseinrichtung CERN und ihren Teilchenbeschleunigern angekommen wären. In einem Teilchenbeschleuniger fängt alles mit einer Flasche voller Wasserstoff an, sagt Sandra Kortner.
Aus der Flasche kommen dann Wasserstoffatome raus, dann werden die Elektronen weggeschoben und es bleiben nur Wasserstoffkerne. Und dann werden diese Wasserstoffkerne in so kleine Bunches, ganz, ganz winzige Gruppen von 100 Milliarden Protonen pro eine Gruppe, durch diesen Beschleunigerring geschleudert. Mit Hilfe von elektrischen und magnetischen Feldern werden sie auf den Kreisbahnen gehalten und beschleunigt.
Die Teilchen sausen um den Ring herum und noch einmal und nochmal. Mit jeder Runde werden sie schneller und schneller, bis sie nach mehreren Minuten fast Lichtgeschwindigkeit erreicht haben.
Und wenn sie dann genug Energie haben, dann werden sie aufeinander gestoßen. Und das passiert dann einmal in 25 Nanosekunden, das heißt 40 Millionen Mal in Sekunde. So, wir haben 40 Millionen Kollisionen pro Sekunde.
Durch diese Kollisionen wird möglichst viel Energie auf einen möglichst klitzekleinen Punkt gequetscht. So können neue Elementarteilchen entstehen. Nur, trotz jahrzehntelanger Suche mit Teilchenbeschleunigern, war das Higgs-Boson nicht dabei. Jenes Elementarteilchen, von dem das Standardmodell der Teilchenphysik behauptet, dass es existieren muss.
Wir haben nach ihm gesucht, seit die Theorie gesagt hat, dass es da sein muss. Aber unsere Teilchenbeschleuniger hatten nicht genügend Energie, um es zu erzeugen.
Sagt Marumi Kado. Die Masse des Higgs-Teilchens war so groß, dass die Energie der bisherigen Teilchenbeschleuniger nicht ausgereicht hat, um es zu erzeugen. Doch die Forschenden geben nicht auf. Sandra Kortner erzählt.
Und da wir nicht wussten genau, welche Masse das Higgs-Teilchen hat, wollten wir eine Maschine bauen, die den ganzen Massenbereich bis zu 1000 Gigaelektronenvolt komplett durchforscht. Weil laut Theorie ist jenseits dieser Masse, dieser höchsten Masse, die Theorie schwierig. Also da müsste wirklich was Neues passieren und nicht nur das Higgs-Boson, damit wir unsere Welt erklären können. Also wollten wir wirklich bis zu den höchsten möglichen vorstellbaren Masse alles erforschen und dafür war die Maschine genau richtig.
Die Maschine. Etwas poetischer könnten wir sie auch als Weltmaschine bezeichnen. Immerhin handelt es sich dabei um die größte Maschine der Welt, den leistungsfähigsten Teilchenbeschleuniger der bisherigen Menschheitsgeschichte. Der Large Hadron Collider, kurz LHC. Der LHC wurde in einen 27 Kilometer langen unterirdischen Ringtunnel am CERN gebaut, um dem Standardmodell der Teilchenphysik seine letzten Geheimnisse zu entlocken.
Da bauen Forschende eine Weltmaschine, mit der sie Teilchen bis auf annähernd Lichtgeschwindigkeit beschleunigen und dann kollidieren wollen. Sodass am Ende hoffentlich ein Teilchen herausploppt, von dem bis dato noch niemand weiß, ob es überhaupt existiert. Und, ach ja, direkt sehen kann man davon natürlich nichts. Stattdessen sollen zwei Teilchendetektoren, jeweils größer als ein Einfamilienhaus, die Spuren dieser Teilchenkollisionen auffangen, sodass anschließend Hunderte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die unfassbaren Datenmengen durchkämmen können, um herauszufinden, ob es denn geklappt hat, das mit der Erzeugung von diesem Teilchen. Einfach würde es nicht werden, selbst mit der Weltmaschine des LHC nicht. Denn es werden zwar dauernd Kollisionen herbeigeführt, aber nur selten erzeugen die das gesuchte Teilchen. Und selbst wenn es gelingt, zerfällt ein Higgs-Teilchen sofort in andere Teilchen. Und diese Teilchen zerfallen wieder in andere Teilchen. Forschende müssen Tausende, Millionen, Milliarden von Kollisionen analysieren, um daraus das Signal des Higgs-Teilchens herauszufischen. Und um sicherzugehen, dass das Signal echt ist. Sandra Kortner und Marumi Kado waren an einem der beiden Teilchendetektoren beteiligt, die das Higgs-Teilchen finden sollten.
Und dann ging auf einmal alles doch ganz schnell. Marumi Kado.
It happened very fast. We were not expecting it to be fast. We did not expect it to be
fast. Es ging so schnell. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen würde, innerhalb eines einzigen Jahres. Ab 2011 hat der LHC erstmals mehr Daten geliefert.
And that was around 2011.
Und bereits kurz darauf sahen Marumi Kado und seine Kolleginnen und Kollegen in diesen Daten Anzeichen des Higgs-Bosons. Sollte das so lange gesuchte Teilchen einfach aufgetaucht sein? Oder seiner angeblich niederträchtigen Natur wieder einmal alle Ehre machen?
The fun fact about this is that we were always thinking that maybe we were doing something wrong. Maybe we're systematically generating this excess.
Naja, wir haben die ganze Zeit gedacht, dass wir etwas falsch machen würden. Vielleicht ist da ein Fehler, der es nur so ausschauen lässt, als ob da ein mögliches Signal wäre. Wir waren sehr besorgt, als es nicht verschwunden ist. Wenn es um so eine Entdeckung geht und du rauszufinden versuchst, ob deine Ergebnisse richtig sind, dann ist das Einzige, woran du denkst, wo du etwas falsch gemacht haben könntest.
Nicht einmal die Kolleginnen und Kollegen fragen konnte man. Die Teams der zwei Teilchendetektoren arbeiteten strikt getrennt voneinander, um sich nicht gegenseitig zu beeinflussen. Doch dann war der Tag gekommen, der 4. Juli 2012. Der damalige Generaldirektor des CERN, Rolf-Dieter Heuer, lud ein zu einem Kolloquium mit dem schnöden Titel »Update zu den Suchen nach dem Higgs-Boson am LHC«.
So ein Kolloquium darf man sich nicht vorstellen wie einen Raketenstart inklusive spannungsgeladenem Countdown und rauschendem Liftoff. Da weiß man sofort, ob es geklappt hat oder nicht. Aus den Präsentationen der zwei Sprecher der Teilchendetektoren wird man als Laie nicht so recht schlau. Über anderthalb Stunden lang präsentieren die beiden ihre Ergebnisse, bis schließlich...
I think we all have to be proud of these results and I hope that they open a door toward a very bright future. Thank you.
Lang anhaltender Applaus. Sandra Kortner erinnert sich.
Es war unbeschreiblich und ich kann es immer noch nicht nach 10 oder 12 Jahren nicht beschreiben, aber es war ein wirklich großer Glücksmoment.
Im Publikum, ziemlich weit vorne, da sitzt auch Peter Higgs. Der Mann, der von sich selbst behauptet hat, in seinem Leben nur eine einzig wirklich originelle Idee gehabt zu haben, kramt ein Stofftaschentuch hervor, nimmt die Brille ab. Peter Higgs ist zu diesem Zeitpunkt 83 Jahre alt. Fast 50 Jahre lang hat er gewartet, um herauszufinden, ob diese eine Idee richtig war. Er setzt die Brille wieder auf und klatscht mit.
And I have to say, it's when Rolf Heuer.
Ich muss zugeben, es war erst als Rolf Heuer, der damalige Generaldirektor am CERN, am Ende der beiden Präsentationen gesagt hat,
he said,
I think we have it. You agree?
Yeah. But then,
da habe ich realisiert, dass wir es wirklich gefunden haben.
Wir haben das Teilchen wirklich gesehen und das war die größte Erfüllung, vielleicht neben meinen zwei Kindern, die ich je erlebt habe in meinem Leben.
Am 8. Oktober 2013, ein gutes Jahr später, verlässt ein unauffällig gekleideter älterer Herr am Morgen seine Wohnung im schottischen Edinburgh und geht zur Bushaltestelle. Er fährt zu einem Pub, wo er in aller Ruhe ein frühes Mittagessen zu sich nimmt. Auf dem Heimweg begegnet ihm eine ehemalige Nachbarin, ganz aufgeregt. Sie habe von ihrer Tochter gehört, dass er den Preis gewonnen habe. Und Peter Higgs? Denn das ist unser unauffällig gekleideter älterer Herr, will sich den Spaß nicht nehmen lassen und fragt, welchen Preis?
Natürlich wusste er, welcher Preis gemeint war. Der Nobelpreis für Physik, der ihm zusammen mit François Englert zugesprochen wurde. Peter Higgs hatte das Haus verlassen, um den unweigerlichen Medienrummel zu vermeiden. In der Geschichte des nach ihm benannten Teilchens ist er ein eher zurückhaltender, wenn nicht gar widerwilliger Held. Ganz und gar nicht zu vergleichen mit den Gefühlsausbrüchen und drastischen Maßnahmen eines Faust, der um jeden Preis erkennen will, was die Welt zusammenhält. Aber wo wir schon dabei sind, wissen wir selbst denn nun wirklich, was die Welt zusammenhält? Dem Higgs-Teilchen und Standardmodell der Teilchenphysik sei Dank? Sandra Kortner sagt, jein.
Wir wissen viel mehr, als wir wussten zur Faustzeit. Und zumindest können wir etwas besser auch die Frage beantworten, woraus materiell besteht unsere Welt. Natürlich können wir nicht auf philosophische Fragen der Existenz des Lebens antworten, aber natürlich kann man durch unser Verständnis der mikroskopischen Welt erklären, wie alles zusammengebaut wird.
Allerdings gilt das nur für die sichtbare Welt, also alles, was wir prinzipiell sehen können, ob mit eigenen Augen oder mit Hilfe von riesigen Teilchenbeschleunigern. Wir wissen aber auch, dass nur 5% des gesamten Universums aus dieser Art von Materie bestehen. Über die restlichen 95% in Form von dunkler Materie und dunkler Energie steht leider nichts in unserer Bauanleitung für das Universum. Und deshalb verbleiben am Ende nicht nur ein paar wenige Detailfragen, sagt Giulia Sandarighi.
We are not missing a few details. I think the standard model is fantastic.
Es geht jetzt nicht nur noch darum, ein paar Details zum Standardmodell der Teilchenphysik zu klären, sondern es gibt da riesige offene Fragen. Das Standardmodell ist toll, die Theorie dahinter und die Bestätigung in den Experimenten. Aber ich denke, dass es wie der erste Schritt auf einer langen Reise ist.
Franzi Konitzer vom Suchen und Finden des Higgs-Teilchens. Und wenn man bedenkt, dass all diese Forschung, all diese Jahre der Arbeit und dieser Aufwand betrieben wurde, um einen der ersten Schritte auf der Reise der Erkenntnis zu gehen, ja, da wundert's nicht, dass Goethes Faust seinerzeit eine Abkürzung genommen und seine Seele an den Teufel verkauft hat.